Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Natascha Kramberger lebt im Winter als Schriftstellerin in Berlin und im Sommer als Ökolandwirtin in einem Dorf in Slowenien. Sie nennt das ihre schriftstellerisch-landwirtschaftliche Zwei-Felder-Wirtschaft. Gerade ist sie mal wieder an der Schwelle vom einen zum anderen Leben, denn die Aussaatkalender, die zeigen an, dass es viel zu tun gibt auf dem Land. Natascha Kramberger, herzlich willkommen.
Hallo.
Sind das wirklich so strikt getrennte Lebensphasen, die Sie haben, oder sind Sie doch eher am Pendeln zwischen Berlin und diesem Dorf Jurovski Dol in Slowenien?
Ja, natürlich sind die das überhaupt keine getrennte Lebens. Es ist alles so gemischt, gerade auch sehr intuitiv eigentlich gemischt. Und manchmal bin ich irgendwo im Weinberg oder Obstgarten und kriege sofort so eine Idee oder eine dringende Nachricht von drinnen, dass ich unbedingt schreiben muss. Oder mache ich ein Interview oder sowas da mit einem Obstgarten, mit slowenisches Radio oder sowas. Oder umgekehrt bin ich hier in Berlin und denke nur über meinen Katzen und Schaffen und gucken gerade an. Also ja, es ist gerade alles durcheinander. Ich freue mich auch, dass es so ist. Man ist ja nur eine Person am Ende.
Natascha Kramberger hat einen großen Teil ihrer Kindheit auf dem Bauernhof der Großeltern in Slowenien verbracht. Sie ist Journalistin geworden und hat 2007 ihren ersten Roman veröffentlicht. Inzwischen gibt es schon 6 Bücher von ihr und 2 davon auf Deutsch. Wie kam das, dass Sie als Autorin, die sich für den Lebensmittelpunkt Berlin entschlossen hatte, vor einigen Jahren zurückgekehrt sind in das Dorf, in dem sie viel Zeit ihrer Kindheit verbracht hat, um dort einen Bauernhof zu übernehmen?
Also als ich mit 17 Jahren weggegangen bin von Jurovski Dol, dachte ich, ich komme nie wieder zurück. Ich ging zuerst nach Maribor im Gymnasium und dann Ljubljana zum Studieren und dann weiter nach Utrecht und von Utrecht dann nach Berlin, und hier bin ich gelandet und dachte, wow, das ist es, hier bleibe ich für immer. Und dann kam so ein Telefonanruf von meiner Mutter und sie erzählte und erzählte, wie sie so einen Hof kaufte und sie dachte, sie wollte das ganz alleine machen, aber jetzt schafft sie es nicht. Und plötzlich war ich wieder zurück. Und ich war sofort da mit einem Obstgarten irgendwas machend und bin dann doch dort geblieben und angefangen, mich mit Landwirtschaft zu beschäftigen.
Und die Mutter lebt da auch?
Sie lebt da in der Nähe. Also da gab es für viele Jahre keine Möglichkeit, auf Bauernhof zu leben eigentlich. Da gab es kein Haus. Sie wohnte da in der Nähe. Sie macht auch ein bisschen mit ihrem Garten. Aber sonst machen wir es jetzt mit meinem Partner und viele Freunde, die da auch irgendwie mithelfen.
Mhm. Also dieses Anwesen am Anfang war ohne fließend Wasser und Strom.
Ja, das und ist jetzt schon quasi wie...
Kein Haus? Also was war da?
Das war ein Stück Land. Ein Stück Land, und da gab es ein wunderschönes Lehmhaus aus 19. Jahrhundert. Aber da konnte man nicht mehr wirklich wohnen da drin. Und ja, da gab es so ein bisschen was von Obstbäume und ein bisschen was von Wald, aber sonst quasi nichts. Es war einfach gelassene, so Stück Land.
Verlassen, zurückgelassen, ja. Sich selbst überlassen.
Ja, all das. Ja. Und das war irgendwie auch sehr charmant. Man konnte sich sehr, sehr viele Dinge einfach so vorstellen.
Die Schriftstellerin.
Ja, Kreativität und so fort. So, wow, tausende Ideen. Und theoretisch konnte man das ganz gut und schnell und fleißig machen. Aber dann am Ende musste man nur fleißig arbeiten. Und jetzt langsam, nach 8 Jahren, kann ich schon sagen, auch viele Nachbarn, die jetzt so vorbeikommen und sagen, ja, jetzt sehe ich schon deine Idee. Mhm. Also wir sind schon irgendwo hingekommen. Aber
Ihr Plan war, diesen Hof auf ökologische Landwirtschaft umzubauen. War Ihnen klar, was das an Herausforderungen mit sich bringen würde? Nee. Was für Schwierigkeiten da auftauchen?
Ich frage mich oft jetzt in den letzten Monaten, Jahren, ob ich das überhaupt machen würde, wenn ich jetzt wüsste, was genau das bedeutet. Aber ich habe mich längst schon so mit ökologisches Denken, nachhaltige so Theorien beschäftigt. Also in Theorie wusste ich alles. Aber ja, da gibt es einfach so viel zu tun. Also es ist natürlich auch mit körperlicher Arbeit verbunden. Das ist auch nicht die leichteste Sache der Welt. Aber einfach auch mit Geduld. Alles in Natur braucht unglaublich viel Zeit. Und besonders, wenn man so ein Stück Land trifft, da gab es kein Gleichgewicht eigentlich. Ne? Alles war irgendwie zerstört und es war auch früher konventionell bewirtschaftet. Und es braucht noch mehr Zeit. Und irgendwann dazwischen, also vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren, habe ich es endlich verstanden. Die Sachen brauchen einfach Zeit. Und ich muss wieder glauben und vertrauen, dass wir das richtig machen.
Sie waren Autodidaktin, Sie hatten aber den Erfahrungsschatz Ihrer Großeltern und Eltern, nicht viel mehr. War das alte Wissen genauso wichtig wie die modernen Erkenntnisse zur ökologischen Landwirtschaft?
Ja, da gab es, also meine Oma ist unglaublich wichtige Person für mich auch schon so, aber auch für mein Landwirtschaft, also für was ich da auf Bauernhof mache, war sie besonders wichtig, nicht wegen so, okay, du solltest das und das machen oder ganz genau, ich weiß es nicht, Pläne, wie man irgendwas macht, so technologisch oder Zugänge. Aber sie sagt ja immer, du musst an irgendwas glauben und du musst vertrauen. Und deswegen benutze ich diese zwei Worte immer wieder, denn die waren wirklich unglaublich wichtig für mich. Dieses Verstehen, ich muss auch Natur vertrauen und mit Natur irgendwas auch zusammen machen. Und als Wissen meiner Oma war wichtig, denn sie kann irgendwie wirklich mit Natur sprechen. Und diese Sprache kannte ich nicht so gut, obwohl ich, also 40 Jahre mit meiner Oma verbracht hatte, aber trotzdem ist das dann was ganz anderes. Intuitiv weiß sie immer, wenn ein guter Tag für irgendwas ist. Aber auch, also diese generelle Dasein, wie man einfach nicht alleine ist. Ne? Also ich kann schon ein sehr, sehr wichtiges Beispiel nennen mit meinem ersten Gerstfeld. Da gab es unglaublich viel Wasser im Januar und Februar und ich dachte, wow, das wird perfekt. Aber dann war es plötzlich April und da gab es keinen Regen mehr. Und ich konnte wirklich, und das schreibe ich auch im Mauerpfeffer, ich konnte den Hunger sehen. Auf meinen Feldern sah ich Hunger.
Durst.
Und dann sagte meine Oma, kannst du bitten? Und ich war, ich denke schon. Und sie war so, denkst du oder kannst du? Und ich war, nee, ich kann bitten. Und dann so, dann bitte. Und ach, wie macht man das? Wem sollte ich bitten? Und dann war ich, okay, ich habe Geburtstag im April und ich schickte alle meine Freundinnen so eine SMS. Also für meinen Geburtstag brauche ich Regen. Ich bitte um Regen. Und es kam natürlich, also wie könnte es anders sein? Aber es ginge nicht um, okay, ich möchte jetzt es regnen. Aber es war eigentlich dieses wirklich Verstehen, ich bin hier nicht alleine und ich soll und ich muss auch bitten können. Und meine Oma und viele Frauen ihrer Generation, die verstehen einfach, wir sind nie alleine und wir müssen das im Guten und im Schlechten auch zugeben und verstehen und irgendwas damit auch machen.
In ihren beiden letzten Büchern hat sich Natascha Kramberger literarisch und essayistisch mit den Herausforderungen der Ökolandwirtschaft in Zeiten des Klimawandels beschäftigt. Verfluchte Misteln und Mauerpfeffer, beide Bücher sind auf Deutsch im Verbrecherverlag erschienen. Wie zeigt sich der Klimawandel auf Ihrem Hof?
Leider muss ich gerade erzählen, dass wir gestern schon ersten 15 Minuten von Hagel hatten auf dem Bauernhof. Und das war eine erschrockende Nachricht, die ich von zu Hause kriegte. Und das ist wirklich unglaublich, im März schon so ein Gewitter zu haben. Das ist schockierend und ich bin gerade so quasi fassungslos, denn alle Bäume waren bereit, um zu blühen. Also da gab's die, das ist jetzt so eine sehr, sehr delikate Zeit.
Ist ja nochmal viel südlicher als hier in Berlin. Also ja, es war schon alles am Aufplatzen.
Ja, ja, eben. Und 15 Minuten Hagel, also ich möchte überhaupt darüber nicht denken, aber ich weiß schon, ich fahre jetzt nach Hause und ich weiß nicht, was davon kommt, aber das ist schon so ein sehr, sehr klares Beispiel.
Was ist kaputt gegangen?
Gerade wissen wir noch nicht und das ist wieder so diese Geduldssache. Man muss jetzt einfach warten und sehen, was passiert und wie auch die Bäume reagieren. Aber ich denke, viel Früchte wird es nicht geben, denn wenn die nicht bluten, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht.
Was haben Sie alles für Bäume?
Wir haben sehr, sehr viel Pflaumenbäume für Schnaps und Marmelade und ja, sehr viel Apfelbäume, Birnen, Kirschen, Walnussbäume, auch Nussbäume und ja, auch ja, Trauben. Die Weingarten ist noch ein bisschen hinten, also ist noch nicht so weit mit Entwicklung. So hoffe ich mindestens, das wird überleben. Also mit Klimawandel ist es so, da kommen immer solche Überraschungen. Wir hatten Dürre, wir hatten so letztes Jahr das ganze Sortiment von Gewitter, also Überschwemmungen, wieder Hagel, keine Winde, also mehrere Male. Da passiert auch sowas als Gewitter um 8 Uhr morgens. Das war früher überhaupt also undenkbar. Und dann nach 2 Tagen wieder so ein sehr, sehr großes Regenfall auch, so 20 Liter in 10 Minuten. Oder auch sehr große oder plötzliche Temperaturwechsel. Mhm. Das ist auch sehr gefährlich. Zum Beispiel, das passierte auch vor einigen Tagen, dass man so in 10 Minuten 10 Grad verliert. Und das ist einfach für Bäume und für alle anderen Pflanzen sehr, sehr schwierig zu kämpfen. Erfahrungen helfen schon, aber man funktioniert eher auch intuitiver. Gerade können wir eigentlich sehr wenig planen. Und das ist das größte Unterschied.
Sie beschreiben in einem Ihrer Bücher sehr eindringlich und beinahe märchenhaft, wie ein Walnussbaum stirbt und wie die Vögel das früher ahnen als Sie. Wie haben Sie das erlebt?
Das war ein ganz zentrales Baum auf dem Hof und wir haben ihn für 2 Jahre so begleitet im so langsames Sterben und dann waren wir unsicher, was wir dann ja doch machen soll. Es war klar, er überlebt nicht mehr, aber es war auch unglaublich schwierig, diese Entscheidung zu treffen, dass wir ihm einfach fällen. Und da kamen so 5 Feuerwehrmänner und haben alles erledigt, aber auch alles miterlebt, wie wirklich andere Bäume und Wälder da in die Nähe auf dieses Sterben reagiert haben. Und das war wirklich surreal. Und wenn ich darüber spreche oder ja auch diese Erzählung lese, habe ich manchmal das Gefühl, okay, das klingt wirklich esoterisch, aber es ist so passiert und auch diese 5 Feuerwehrmänner.
Die haben Geräusche gemacht, oder was die, war
ja,
das?
Ja, ja, zuerst gab es so, es sah quasi wie ein Gewitter aus, aber es war kein Gewitter, es war nur so schwarz im Himmel und alle Bäume in die Nähe haben so Geräusche gemacht und Blätter sind einfach geflogen und die Vögel haben dann so einen Kreis gemacht, oben so.
Über diesen Baum.
Über diesen Baum und als der Baum dann gefallen ist, kam so eine totale Stille. Wir alle haben das miterlebt und es war sehr stark.
Mhm. Aus dem konkret Erlebten, so wie Sie das gerade beschreiben, suchen Sie ja dann als Autorin auch nach einem poetischen Zugang über den Klimawandel zu schreiben. Ist das Schreiben ein Weg, besser zu verstehen, was da passiert?
Ja, Also ich fühle es jetzt wirklich so ein, quasi wie ein Not. Ich muss erzählen, denn ich habe verstanden, da gibt es unglaublich viele Zahlen, Statistiken. Wir wissen so viel über Klimawandel, was das bedeutet. 2 Grad mehr, 3 Grad mehr oder was auch immer. Aber es ist einfach schwierig, das immer vor Augen zu haben, was genau das bedeutet. Und mit solchen Erfahrungen kann ich, denke ich, schon ein bisschen näher an Leute kommen und ein bisschen besser auch zeigen. Auch umgekehrt, warum ist es wichtig, dass wir gegen das kämpfen? Wie viel von Schönheit wir eigentlich verlieren gerade und was wir dann doch gewinnen können, wenn wir uns nur ein bisschen bewegen? Mhm.
Ich habe gelesen, dass Ihre Bücher auch von der Fridays for Future-Bewegung in Slowenien, vielleicht ja auch in Deutschland, weiß ich nicht, aufgenommen werden, dass Sie selbst aktiv an Klimastreiks teilgenommen haben und vor kurzem waren Sie auch auf einem Podium zusammen mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, um mit dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir über die Bauernproteste zu diskutieren. Werden Sie mehr und mehr zur Aktivistin?
Ach, ich denke, was bedeutet dann Aktivistin zu sein? Ich denke, ich möchte einfach mehr und mehr laut sprechen, denn wir brauchen so viel Zeit für manche Sachen. Also auch dieses Wechsel zum ökologischen Landwirtschaft, das braucht Zeit. Es geht nicht schnell. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Und das ist so ein Paradox. Und dieses Jahr habe ich das ganz, ganz stark gefühlt. Ich muss es noch mehr, ich muss noch lauter, ich muss noch aktiver werden. Und ja, ich denke schon, ich glaube einfach an Kraft und Potenzial der Literatur, der Erzählung. Und ich möchte einfach mehr erzählen. Wenn wir dann das Aktivismus nennen, ist für mich auch okay. Ich denke aber, diese Poesie und unglaubliche Schönheit, die ich jeden Tag auf meinem Bauernhof sehe, ich möchte auch nicht so egoistisch sein, um alles für mich selbst zu behalten. Ich möchte das einfach verbreiten.
Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde im Gespräch mit der slowenischen Schriftstellerin und Ökolandwirtin Natascha Kramberger. Sie ist Jahrgang 1983, geboren in Maribor. Das liegt in der sogenannten Untersteiermark an der Grenze zu Österreich. Und ihre Kinderzeit fiel also noch in den Sozialismus. Slowenien gehörte zu Jugoslawien. Und sie waren damals sehr viel bei ihren Großeltern auf dem Land. Warum?
Weil ich einfach nicht ins Kindergarten wollte. Alle Frauen in meiner Familie, also alle meine Tanten und auch meine Mutter, sind entweder Lehrerinnen oder Kindergartenlehrerinnen. Die waren alle überzeugt, dass ich unbedingt schon mit einem Jahr im Kindergarten muss. Aber dieses kleine Kind wollte das unbedingt, also nicht. Und jedes Mal, als meine Eltern mich so Kindergarten brachten, wurde ich krank. Und dann musste ich zum Großmutter und irgendwann hat meine Großmutter gesagt, ja, dann bleib sie einfach hier, bis sie groß genug ist, dass sie in Schule gehen muss. Und so ist es auch geblieben. Also ich bin nie im Kindergarten gewesen und bin auf einem Bauernhof groß geworden. Ja.
In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie, wie Ihre Oma Sie an die Tiere herangeführt hat, wie Sie Hühnerhirtin wurden, Schweineamme und Kuhführerin. Also von klein auf anscheinend auch keinerlei Berührungsängste hatten zu dieser ja auch sehr körperlichen Nähe zu Tieren.
Ja, ich denke, das ist irgendwie auch geblieben. Und ich weiß nicht, ob ich ohne diese Erfahrungen dann mit meinen, also als ich 33 war, wirklich einen Bauernhof übernehmen könnte. Das war so stark in mir. Und irgendwie hatte ich schon so ein Nostalgie quasi.
Im Sinne von Sehnsucht, oder?
Sehnsucht, ja, vielleicht besser gesagt. Eine Sehnsucht nach mehrere verschiedene Wesen in meinem Leben zu haben, ja.
Zur Schule sind Sie dann in Maribor gegangen, aufs Gymnasium, schon früh mit großem Interesse am Schreiben. Wie fing das an, dass Sie nur für sich geschrieben haben, also nicht das, was man in der Schule schreiben muss?
Nee, ich hatte einfach Lust, Geschichten zu erzählen. Schon seit immer, schon als ich wirklich super klein war, mit 4 Jahren, konnte ich überhaupt noch nicht so schreiben. Ich kannte ja keine echten Buchstaben. Aber ich erinnere mich ganz gut. Ich hatte so verschiedene Blaustifte und ich habe einfach geschrieben. Und ich wusste ganz genau, was dort stand. Aber das waren ja so meine Geschichten. Und als ich dann auch schon in Pubertät war, passierten dann immer wieder solche Sachen, die nicht so schön waren. Und ich dachte, ich habe mir immer so zu mir gedacht, ja, werde ich schon sehen, wenn ich dann das alles ausschreibe. Und das war irgendwie meine Kraft gewesen, immer schon. Und ja, so in einem Dorf war nicht wirklich realistisch, um zu sagen, okay, ich werde eine Schriftstellerin. Also habe ich immer gesagt, ich werde Journalistin.
Sind Sie ja auch geworden.
Ja, und so bin ich zuerst, also habe ich schon auch Grundschule und dann im Gymnasium immer wieder für auch so Schulzeitungen geschrieben. Und dadurch habe ich dann schon mit 17 Jahren auch für Zeitung Večer als Praktikantin gearbeitet. Und da hatte ich ein wunderbares, also echt wunderbarer Mentor, Mirko Lorenzi. Und er hat sofort bemerkt, dass ich es liebe, Geschichten zu erzählen. Und er meinte, ja, Reportagen, literarische Reportagen, das ist was für dich. Und ich habe also als sehr junge schon literarische Reportagen also getroffen und dann konnte ich die auch schreiben und die waren auch veröffentlicht und das war eine sehr, sehr große Dinge für mich und damit habe ich dann auch weitergemacht und immer noch sind literarische Reportagen so mein Lieblingsgenre.
Aha. Und was haben Sie dann studiert?
Kommunikationswissenschaft, eigentlich Marketing. Denn das war eine ganz neue Sache damals in Ljubljana. Und ich wollte es einfach ausprobieren. Ich wusste eigentlich gar nicht, was das genau bedeutet. Ich dachte einfach, ja, Journalismus ist es irgendwie zu wenig. Ich brauche noch irgendwas dazu. Und habe dann Kommunikationswissenschaft studiert und für 2 Jahre auch slowenische Sprache. Und dann bin ich aber mit Erasmus nach Utrecht gegangen und dort nur noch mit Kommunikationswissenschaft weitergemacht.
Und haben Sie damals schon Deutsch gelernt oder erst dann, seit Sie in Berlin sind?
Ich komme ja aus Juroskidol, der so 15 Kilometer von österreichischer Grenze entfernt ist, aber wollte eigentlich nie Deutsch sprechen. Das war für mich immer so eine schwierige, schwierige Sprache. Und ich hatte schon Deutschunterricht auch im Gymnasium, aber auch damals war ich nicht so gut. Aber dann kam ich 2004 nach Berlin und dann musste ich irgendwie auch sprechen.
Mhm. Ja. Und wie haben Sie es geschafft, Ihr erstes Buch zu veröffentlichen in Slowenien?
Das war wieder ein Zufall, also nicht in meinem Leben war mit Absicht gemacht, sondern eher zufällig. Da gab es so eine Ausschreibung für jüngere Autorinnen. Man musste einfach bis zum 10 Seiten Text für einen so Wettbewerb schicken. Das habe ich auch gemacht. Nur 4 Seiten, mehr hatte ich nicht. Und ich habe gewonnen. Und der Preis war ein Buch. Mhm. Und ich so, oh, aber ich habe kein Buch, ich hab nur diese 4 Seiten. Und dann hatte ich ein Jahr, um ein Buch zu schreiben. Das war für mich so eine Aussage, jetzt darf ich ein Buch schreiben. Es ist ganz legitim, nicht nur so Zeitungsartikel zu schreiben, jetzt mache ich ein Buch. Und sofort wollte ich einen Roman schreiben, habe ich dann auch gemacht und es wurde dann, 2007 veröffentlicht.
Und welcher Zufall hat Sie mit dem Berliner Verbrecherverlag zusammengebracht?
Also als es klar wurde, dass Slowenien ein Gastland der Frankfurter Buchmesse in 2023 wird, hat slowenische Buchagentur so sehr viele Veranstaltungen für slowenische und deutsche Verlegerinnen organisiert. Und dadurch haben sich auch Christine Lister und Jörg Sundermeier von Verbrecherverlag und mein slowenischer Lektor Andrej Hočevar kennengelernt. Und da war Andrej Hučeva ganz gut, sehr erfolgreich, um Christine und Jörg zu überzeugen, ich bin eine gute Autorin und das Buch ist gut. Und die haben dann auch mehrere Auszüge in deutscher Sprache gelesen und haben sich dann so langsam entschieden, ja, wir veröffentlichen das.
Ich würde gern mit Ihnen, Natascha Kramberger, auch über Slowenien noch genauer sprechen. Mhm. Kleines Land, hat nur 2 Millionen Einwohner, ist eine kleine Sprache. Würden Sie sagen, eine bedrohte Sprache?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen, denn diese Sprache, wie viele andere kleine Sprachen, hat dieses Glück, dass in dieser Sprache sehr, sehr viel geschrieben wird. Sehr gut geschrieben ist und auch sehr, sehr viel gesprochen ist. Und slowenische Sprache war immer schon in der Lage, sich als klein, aber doch sehr wichtig darzustellen. Und deswegen vielleicht hat Slowenien auch einen sehr speziellen Tag, Kulturtag, Tag der Kultur am 8. Februar. Das ist der Tag, an dem unser größter Dichter, Franz Jeprzeschen, gestorben ist. Er war ein Romantiker, in 1800 geboren und dann 1848 gestorben, hat unglaublich viel und schön geschrieben, also sehr viele Gedichte, und musste auch dafür kämpfen, obwohl er in Wien studiert hat, auch sehr gut Deutsch gesprochen hat, hat er doch in slowenische Sprache geschrieben und auch diese Höhe, also
das Niveau
ein bisschen höher gebracht. Aber Kulturtag, 8. Februar, alle Museen, Bibliotheken, so Kultur, ja. sind so feierlich geöffnet und Leute gehen wirklich so, also machen was Kulturelles. Und das finde ich so ein Zeichen, wie für uns, also Slowenen, unsere Sprache wichtig ist.
Schön, ja.
Als Autorin denke ich natürlich sehr oft nach, wie vielleicht einfacher wäre es für mich, wenn ich einfach auf Deutsch oder Englisch schreiben könnte oder würde. Aber ich denke schon, durch die Jahre konnte ich auch lernen, wie sehr ich auch an andere Sprache gut tue, wenn ich gut auf Slowenisch schreibe, denn ich habe immer sehr tolle Übersetzerinnen ins Deutsche, Lisa Linde, und sie kann dann durch meine Inventionen oder was auch immer in slowenische Sprache, bringt sie auch was Schöneres und Neues ins deutsche Sprache.
Und in so einem kleinen Land kann ich mir vorstellen, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Verlegerinnen, Verleger, die kennen sich alle.
Ja, das stimmt. Wir sind so ein kleiner Kindergarten. Ja, wir kennen uns alle. Das ist sehr schön am Endeffekt. Ist nicht immer einfach. Und deswegen ist es auch desto mehr, also wichtiger, dass unsere Literatur auch übersetzt wird, dass wir uns mit anderen Augen sehen können. Auch ich als Autorin sehe es immer wieder, wie schön es ist, wenn ich meine Geschichte auch in einen anderen Raum, Sprachraum ausprobieren darf und kann, wie viel man auch über sich selbst und Literatur oder auch die Sprache lernen kann.
Wie ist das mit den anderen Sprachräumen? Also Slowenien grenzt an Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien. Strecken die slowenischen Autorinnen und Autoren ihre Fühler in all diese Länder aus? In welchen sind Ihre Bücher übersetzt? In welche Sprachen?
Eigentlich, also wir sind ganz gut vernetzt mit deutschsprachigen Raum, das muss ich schon zugeben. Und mit italienischer geht es jetzt so langsam. Und das ist ganz interessant, wie wir also mit Nachbarländern irgendwie nicht so gut vernetzt sind. Man hält also viele Sachen wie selbstverständlich sind, aber nicht. Und das habe ich auch selbst in meiner Beziehung. Ich bin ja mit einem Mann aus Mailand verbunden und ich war selbst überrascht vor 20 Jahren, als ich nach Mailand kam, wie wenig Leute aus Mailand oder auch Rom oder so über Slowenien wissen und wie wenig von unserer Literatur in italienischer Sprache zu haben ist. Und da gibt es noch sehr viel zu tun, meiner Meinung nach.
Die Frage ist, wie in Slowenien die Bücher an die Leserinnen und Leser kommen. Eine besondere Rolle spielen wohl die Bibliotheken.
Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Netzwerk, die ich auch selbst liebe. Meine Mutter war auch Bibliothekarin. Ich bin mit Bibliotheken auch groß geworden.
Sind das immer feste wieder Häuser oder Busse?
Das sind alles. Aber da gibt es auch Busse. Denn ja, es ist nicht möglich, dass alle Dörfer auch so eine Bibliothek haben. Deswegen gibt es auch Bibliobusse. Und die fahren regelmäßig in auch so entfernte Dörfer, auch in so Bergen und so, in Alpen. Das finde ich so schön immer wieder. Auch diese ja, Erfahrungen, die Bibliothekarinnen von Bibliobuses haben. Ja, es ist für unsere kleine Sprache und auch kleinen Markt wichtig, dass nicht nur Buchladen gibt, sondern auch Bibliotheken, wo man sofort auch die neuen Bücher kriegen kann. Slowenien ist ein kleines Land, aber da gibt es sehr, sehr viele Ruralgebiete und sehr wenige so größere Städte. Ljubljana ist auch nie so groß zum Beispiel.
Aber wenn Sie sagen, da kriegt man auch neuere Bücher, geht das dann automatisch, wenn Sie ein Buch in Slowenien veröffentlichen, dass die das automatisch ankaufen?
Ja, also die Bücher müssen schon so einige Kriterien ausfüllen. Aber die meisten Bücher, die auch mit öffentlichem Geld, und für meine Bücher geht's normal, ist das normalerweise der Fall, die auch öffentliche Förderung kriegen, die würden dann auch von Bibliotheken gekauft. Das ist quasi ein Automatismus und das ist ein wichtiger Automatismus, denn das hilft auch an Verlage, die das überhaupt machen können dann, ja.
Natascha Kramberger, Sie verfolgen die Idee, auf Ihrem Hof so eine Art Agriturismo auf Slowenisch aufzubauen. Urlaub machen und mitarbeiten auf dem Hof. Wie konkret ist das Projekt?
Ja, wir sind langsam auf dem Weg. Also gerade ist es uns wichtig, dass wir so viel wie möglich mit jungen Leuten arbeiten. Wir sind Teil verschiedener so europäischer Jugendprojekte, wo wir auch mit Freiwilligen
so Work and Travel oder sowas.
Ja, da gibt es auch so ein europäisches Programm. Ich weiß nicht, wie das man auf Deutsch sagt. Es ist European Solidarity Corps. Es ist gefördert von der Europäischen Kommission. Und da kann man sich bewerben, also auch schon als Organisation. Und dadurch kommen sehr, sehr viele junge Leute zu uns im Sommer. Das passierte schon letztes Jahr und dieses Jahr wieder. Und sie leben einfach mit uns so für 3-4 Monate und lernen einfach, was wir da schaffen. Und langsam verstehen wir auch selbst, wie wichtig es ist, dass wir unsere Türe so öffnen. Auch wenn wir früher über Aktivismus gesprochen hatten, es ist auch für Klimaaktivistinnen wichtig, dass die auch sehen, wofür die eigentlich kämpfen. Und aber auch, was Landwirtinnen, also Kleinbäuerinnen bauen, was wir auch so für Klima tun und was wir da schaffen und machen, wie wichtig das ist und wie viel Unterstützung wir auch brauchen, aber wie viel Unterstützung wir auch geben können. Die Idee ist einfach, unser Haus so nett und größer zu machen, dass wir viele, viele Menschen auch da willkommen können und unsere Erfahrungen einfach weitergeben können.
Natascha Kramberger, weiterhin viel Erfolg bei Ihren vielen, vielen Projekten und einen guten Sommer in Jurowski-Dol.
Oh ja, danke.
Danke fürs Gespräch.